Werbung. Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Partner der heutigen Ausgabe. Und das ist Tradegate Direct. Wir reden ja hier bei der Mission Money ständig über Aktien, Rohstoffe, die besten Strategien und natürlich auch übers Timing, aber eher selten über das Wo und das Wie deiner Trades. Dabei kann das am Ende einen echten Unterschied ausmachen. Gerade wenn du aktiv tradest, also nicht einmal im Monat deine Sparpläne aufstockst, sondern wirklich regelmäßig Positionen auf- und abbaust, dann spielen Dinge wie enge Spreads, hohe Liquidität und Ausführungsqualität natürlich eine massive Rolle. Wenn du ein aktiver Trader bist, solltest du dir unbedingt das Angebot von Tradegate Direct mal anschauen. Denn über die App handelst du direkt über die Tradegate BSX, das ist Europas liquideste Retailbörse. Dadurch werden deine Aufträge ohne zusätzliche Umwege ausgeführt. Broker, Market Making und auch Börsenzugang sind eng verzahnt und das sorgt für effiziente Handelsprozesse. Die Ordergebühren fallen übrigens dauerhaft weg. Depot und Verrechnungskonto sind inklusive. Nur die marktüblichen Spreads können natürlich anfallen, aber unterm Strich fließt dadurch eben mehr Geld in die eigene Performance. Setz deine Trades also nicht nur um, setze sie besser um. Schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Alle Infos und den Link gibt es natürlich in den Shownotes. Werbung Ende. Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Heute wieder mit einem spannenden Interview und einem spannenden Gast. Und nein, es ist weder Kurt Krömer noch, wie schon in den Kommentaren angenommen, DJ Bobo. Und Prey ist auch nicht seine Arbeitsgrundlage. Das kann ich sagen. Dafür ist er ein viel zu großer Number Cruncher. Ich freue mich sehr, dass er heute wieder da ist. Er ist Investment-Spezialist für Multi-Asset Solutions bei JP Morgan Asset Management. Dass ich das unfallfrei rausbringe.
Ja.
Herzlich willkommen zurück bei uns auf dem Kanal. Jakob Tanzmeister.
Freut mich.
Freut mich auch sehr, dass du wieder da bist. Tanzeinlagen kommen später. Nein, im Ernst. Wir wollen natürlich ein bisschen über, jetzt ist Halbjahreswechsel, war ein spannend und irgendwie wildes erstes Halbjahr mit vielen Bewegungen und Herausforderungen und durchaus auch überraschenden Ausgängen, finde ich. Und jetzt kommen wir in die zweite Jahreshälfte. Müssen wir da den taktischen und strategischen Fahrplan komplett abändern zu Jahreshälfte 1?
Zumindest mal anpassen, glaube ich. Also Jahreshälfte 1 war ja eigentlich schon fast mit dem obligatorischen geopolitischen Querschlägern verbunden. Das heißt, wenn ich zurückdenke, was war so unser Ausblick Anfang vom Jahr? Durchaus konstruktiv, ausgehend von, ja, sage ich mal, unterstützender geldpolitischer Lage, also Zinsen tendenziell eher rückläufig, weiterhin vorhandenen Fiskalstimulus, das heißt, die Staaten geben brav Geld aus, stimulieren damit die Wirtschaft und einem sehr konsumfreudigen Privathaushalt und auch investitionsfreudigen Firmensektor. Im Großen und Ganzen hat diese Statik noch Bestand, aber aufgrund der Nahost-Thematik und der Inflationsthematik, Energiepreise etc., sind natürlich gewisse Kollateralschäden beim Konsumenten da. Also die Amerikaner konsumieren wie immer brav weiter, auch wenn die real verfügbaren Einkommen gerade rückläufig sind. Ja. Die Europäer sind da schon ein bisschen vorsichtiger. Und das ist so ein Fragezeichen erstmal. Wirkt sich auch auf die Geldpolitik aus. Die dürfte aber zumindest jetzt nicht zu einem unmittelbaren Gegenwind werden. Und dann bleibt halt erstmal weiterhin gute Fiskalpolitik, sage ich mal, immer noch okay, privater Sektor. Und die bestimmende Frage dann jetzt wieder Fokus zurück, wie geht's weiter mit dem ganzen KI-Thema, was einfach so dominant ist inzwischen im Portfolio und im Markt, dass man nicht dran vorbeikommt. Aber es heißt einfach immer noch konstruktiv, aber ich sage mal noch verstärkter Fokus auf Diversifikation, auch regionale Diversifikation bei den Assetklassen ist so unser Spielplan für die zweite Hälfte.
Die gehen wir jetzt gleich mal durch, die zweite Hälfte. Um im Fußballjargon zu bleiben, du hast ja heute Abend noch was zu fiebern, denn heute, das kann man ja schon mal weg spoilern vorneweg, heute Abend spielt Österreich gegen Spanien. Was ist da dein Tipp? Der muss nicht so gut sitzen wie dir, was für alles, was wir danach besprechen.
Also wichtig ist ja schon mal, damit erkennt man zwar meinen Jahrgang, aber es gab mal ein legendäres Spiel, Spanien-Österreich, das ist leider 0-9 ausgegangen und da war schon zur Halbzeit die Aussage vom Toni Pfeffer hoch, wenn wir es nicht mehr gewinnen. Das Gute ist jetzt, was die Märkte angeht, wir sind nicht 5-0 hinten und ich glaube auch Österreich wird sich heute besser aus der Affäre ziehen.
Als 0-9. Aber hast du Hoffnung auf den Sieg? Man weiß es nie. Es hat ja jetzt neuerdings gut darin, die Spiele im letzten Moment umzudrehen. Siehe, letztes Gruppenspiel.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ja. Ich sage mal, viel Geld würde ich nicht drauf wetten.
Ja, dass wir länger fairerweise gegen Spanien. Als
Deutschland. Aber eigentlich sind wir das ja schon kalendarisch.
So stimmt, so gesehen ja. Ihr seid weitergekommen als ja. Wir. Also zurück zu den Märkten. Was würdest du sagen, taktisch anders angehen, wenn wir jetzt mal beim Aktienthema bleiben? Ist Big Tech ist natürlich jetzt das zweite Quartal, war eins der besten seit vielen, vielen Jahren und ich glaube das zweitbeste seit 2001 oder so. Natürlich getrieben durch den ganzen KI-Hype, vor allem natürlich Halbleitersektor und so weiter und so fort. Das Bild wird ein bisschen differenzierter, finde ich, bei dem Thema Tech. Also man schmeißt schon die, bei denen die Geschichte vielleicht nicht so ganz gut klingt, schneller mal hinten runter. Aber in Summe ist man doch immer noch auch bei vielen Themen recht blind optimistisch, finde ich. Was immer so ein bisschen gefährliches Zeichen ist für zu viel
Übertreibung. Ja, wobei, natürlich der Optimismus, glaube ich, und die positive Fantasie hat ja durchaus auch Gründe und die Gewinnsteigerungsraten und Cashflows sind einfach astronomisch gut.
Ja.
Die langfristige Frage, die entscheidend sein wird, glaube ich, muss sich jeder eingestehen, kann man heute noch nicht abschließend beantworten, nämlich wie und überhaupt und wann wird sich diese ganze KI-Thematik produktivitätssteigernd auswirken und wer ist letztendlich wirklich der Gewinner?
Ja.
Ja, aber das Potenzial ist riesig und auch die Investitionen, damit man nicht ins Hintertreffen kommt, ist enorm und riesig. Also die großen Hyperscaler, die Schätzung für dieses Jahr ist fast 700 Milliarden Investments. Also das sind ja umgerechnet fast 2 Milliarden am Tag. Die Frage, die sich jetzt die Investoren langsam stellen, ist gut. Wie lassen sich diese gigantischen Investitionssummen denn in Return on Investment ummünzen?
Ja.
Und da, glaube ich, versucht der Markt so gerade zu kalibrieren und zu schauen. Meta war letztes Jahr noch vermeintlich einer der großen Gewinner. Dieses Jahr ist Alphabet um fast 100% besser gelaufen, was zuerst mal vermeintlich ein Verlierer war wegen Search Engines.
Ja.
Also man sieht da schon, da ist eher ein Stück weit auch Fahren auf Sicht angesagt. Gar nicht dabei zu sein, wenn so ein Zug in vollem Tempo unterwegs ist, kann kostspielig sein.
Ja.
Aber vielleicht stellt man sich jetzt einfach so die Frage, muss ich im ersten Waggon sitzen, wenn es mal womöglich eine Vollbremsung gibt. Und das ist so unsere, sage ich mal, Herangehensweise. Differenzieren tut der Markt auf alle Fälle. Das sieht man, wenn man die einzelnen Sektoren anschaut. Ich glaube, ein zweites Thema, das wir genau anschauen und viele auch versuchen rauszukristallisieren, ist in der ganzen Wertschöpfungskette, wo sind die Engpässe?
Mhm.
Und wer profitiert davon? Ja. Wer hat dadurch höhere Preisfestsetzungsmacht und bessere Margen? Sodass man, wenn man dabei bleibt, zumindest relativ verlässlich sagen kann, auf die jetzt, sage ich mal, kurz- bis mittelfristige Sicht, da dürfte eigentlich die Situation am stabilsten sein. Und es ist nicht nur reine Kurs- und Gewinnfantasie.
Ja. Ich meine, das hat man natürlich jetzt die letzten Monate schon gesehen. Alles, was halbleitermäßig unterwegs ist, vor allem Memory-Chips und so, hast du Engpässe, extreme Nachfragen, also in tatsächlich echten Umsätzen und natürlich wahnsinnige auch Preissteigerungsgeschichten, die man natürlich auch nicht auf ewig so spielen kann. Irgendwann kommt dann der Kipppunkt, wo die Leute sagen, nee, jetzt wird's einfach zu teuer und auch Apple quasi jetzt mit den Preiserhöhungen kann auch irgendwann sagen, selbst ich kann meinen Kunden irgendwann nicht mehr jeden Preis wegnehmen, selbst obwohl ich Apple bin und weiß, ich kann dieses Spiel immer länger reiten, als es andere können.
Ja.
Aber irgendwann ist dann halt Schluss, ne?
Ja.
Und den Moment muss man dann halt abpassen.
Den muss man abpassen und ich glaube, man muss eben auch versuchen, Anzeichen dafür zu erkennen. Also es wird viel über Bewertungen gesprochen und andere Dinge. Es gibt ja durchaus zwei plausible Szenarien, also dass das Gewinnwachstum und auch die Bewertungen nicht in dem Tempo weiter steigen können, glaube ich, ist allen klar. Wenn sich das breiter normalisiert, dann gibt es ja zwei Szenarien. Entweder das, was jetzt weit oben ist, kommt runter oder das, was jetzt noch unten weiter ist, kommt drauf. Und das ist eher das optimistische Szenario. Und ich glaube, auf die nächsten 2-3 Quartale blickend wird der Markt da immer noch zwischen den beiden möglichen Resultaten schwanken. Das heißt, dabei sein, ja, man muss das Risiko auch durchhalten können, aber und man sollte differenziert, glaube ich, im Portfolio die Schwerpunkte setzen. Und wie immer halt nicht nur auf das eine Thema, auch wenn momentan wenig dran vorbeiführt. Ja.
Werbung.
Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis auf unseren Partner Personio für alle Unternehmer unter euch. Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen ist der Zahltag oft alles andere als Routine, sondern jeden Monat aufs Neue ein Stresstest, manuelle Datenpflege, Compliance-Risiken, kurzfristige Änderungen. Genau hier setzt Personio Payroll an. Mit automatischer Datenübernahme direkt aus dem HR-System, integrierten Compliance-Prüfungen und fehlerfreien Abrechnungen läuft die Lohnabrechnung deutlich effizienter und vor allem zuverlässig. Das alles in einem System, das lokale Anforderungen erfüllt. Heißt konkret weniger Stress, weniger Fehler und Mitarbeiter, die pünktlich ihr Gehalt bekommen. Mit der All-in-One-Lösung von Personio, von Recruiting über Personalverwaltung bis hin zur Lohnabrechnung, steigern bereits über 15.000 Unternehmen in Europa ihre Produktivität und gewinnen Zeit für strategische Themen wie Mitarbeiterbindung und Entwicklung. Alle Infos findet ihr auch unter personio.de/missionmoney.
Den Link findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Also mitnehmen muss man's. Trotzdem hat man ja in letzter Zeit schon so ein bisschen Sektorrotation auch gesehen durchaus. Auch wenn die wahnsinnigen Summen, die da ausgegeben werden, SpaceX und jede Kapitalerhöhung auch von Alphabet und so, einen Haufen Geld investiert wurde. Aber doch einige Sektoren, Industrials zum Beispiel in den USA oder so, sich relativ gut geschlagen. Also so ein bisschen versucht man schon in die Breite zu kommen, ne? Im Markt hat man das Gefühl.
Ja, das denke ich auch. Ja. Wichtig ist auch für uns jetzt auf der Makroebene, dass einfach dieses KI-Thema ist nicht nur ein reines Aktienthema, es ist nicht nur ein Sektorthema, es ist ein absolut volkswirtschaftliches Thema. Mhm. Allein diese Investitionssummen, die ich da vorher genannt habe, ob die stattfinden oder nicht, sind plus minus die Hälfte vom amerikanischen BIP-Wachstum. Mhm. Ja, das heißt, auch da, glaube ich, ist ein Grund dafür da, wirklich nah dran zu bleiben und zu verstehen, wie sich das Ganze eben verbreitet oder nicht und wie der Investitionszyklus weitergeht. Erstmal, wie gesagt, schaut es ja vielversprechend aus. Das ist einer der wenigen Lichtblicke bei der ganzen Unsicherheit, aber die Bewertungen, die Erwartungen sind einfach so hoch gesteckt, dass es natürlich immer schwieriger wird und das werden sicher die Stimmen lauter, die auch dafür Moderation, sage ich mal, sprechen.
Ja, Wie steuert ihr, wenn wir jetzt gerade Asset Allocation so ein bisschen, also auf der Aktienseite mal, wie steuert ihr, kleine Fliege im Studio, wie steuert ihr auch so diese Verbreiterung oder das Risiko? Ich meine, nehmen wir mal sowas wie den Russell 2000, der irgendwie quasi aus dem Nichts irgendwie ein All-Time-High nach dem anderen dahin zimmert, obwohl ja substanziell für den Sektor sich nicht viel verändert hat. Also nichts viel zum Positiven. Das sind ja Themen, die man dann durchaus auch spielen kann für einen gewissen Zeitraum.
Ja, ist tatsächlich sogar ein Thema, das wir längere Zeit gespielt haben, auch in unseren Portfolien. Jetzt eher wieder auch im Sinne von Disziplin, Rebalancing, Gewinne stärker mitgenommen. Ähnlich auch teilweise im Übrigen wie mit unserem US-Aktienengagement.
Ja.
Und sonst ist natürlich die Frage als Multi-Asset-Investor und als strategischer, mittelfristiger Investor, wie kann ich diese bekannten Risiken zumindest ein Stück weit hedgen? Mhm. Und da kommen die manchmal auch nicht so beliebten Bondmärkte dann wieder in den Fokus.
Ja.
Gold war ein Thema, einfach um die Robustheit im Portfolio zu steigern.
Ja. Zu dem machen wir gleich die anderen Asset-Klassen. Das ist, weil das immer spannend ist mit dir. Aber nochmal ein bisschen bei den Aktien bleiben. Du hast schon gesagt, okay, US-Aktienquote kann man mal wieder rebalancen, also wieder ein bisschen runterholen. Für den Privatanleger immer, wer jetzt klassisches ETF-Portfolio hat, nicht ganz einfach, weil das wahnsinnige Tech-Gewicht überall drin steckt quasi. Zu welchen Gunsten habt ihr, oder würdest du sagen, im zweiten Halbjahr kann man eher ein bisschen hochfahren?
Also wir haben es tatsächlich gemacht mit Blick Richtung Asien.
Ja.
Ja, schon seit einiger Zeit. Europa ist ein Thema, das man sich anschauen kann. War eine Zeit lang in Vogue, jetzt wieder ein bisschen weniger. Ich glaube, es hat sich gar nicht so viel, abgesehen von der Nahostgeschichte, geändert an der Ausgangslage. Ja. Viel wird darüber gesprochen, auch globale Wertschöpfungskette, was Halbleiter andere angeht. Das heißt, auch da selektiv hat Europa seinen Platz und seine Rolle und durchaus auch manche Unternehmen genau diese Engpässe oder profitieren von diesen Engpässen. Aber bei uns eher ein bisschen mehr Fokus in Richtung Asien gewesen, was ja
ganz okay war, ja. Ehrlicherweise. Trägt das noch fürs zweite Halbjahr oder haben wir da so ein bisschen, also wenn wir jetzt Asien denken, beispielsweise Richtung Südkorea und so weiter, das ist natürlich KI-Hype at its best.
Ja, das ist, muss man sich auch bewusst sein. Viele sprechen über die Konzentration und Klumpenrisiken im amerikanischen Markt.
Da ist der Kospi lacht. Ja, holt mal Bier, wie man so schön sagt.
Ja, und Taiwan auch.
Ja, genau, Taiwan auch, genau. Ja. So. Aber es ist, auch da merkt man natürlich jetzt, wenn man jetzt mal allein so ein Kospi sich anschaut beispielsweise, was der für Tagesschwankungen mittlerweile produziert bei jeder, ich sag mal, Pro- oder Negativ-Halbleiter-Meldung, die dann so auch durch die Wall Street geht.
Ja, ein Faktor, der uns da auch mitbewegt und der da mit reinkommt, ist noch eine andere Assetklasse, nämlich die Währung. Mhm. Und das war ja auch das Interessante letztes Jahr oder Anfang des Jahres in den USA. Ein Qualitätsmerkmal für uns als europäischen Investor von US-Investments war immer die Diversifikationseigenschaft vom Dollar, ja, die dann nicht mehr so funktioniert hat aus bekannten Gründen, Politik, ja, Fiskalsituation etc. In den Schwellenländermärkten zumindest ist es noch sehr verlässlich. Mhm. Ja, also im positiven und im negativen Sinne. Aber wenn man sagt, gut, dieser Dollarzyklus hat tatsächlich jetzt, ja, ist jetzt in den letzten Zügen und es geht tendenziell eher Richtung Dollarabwertung, dann ist das grundsätzlich was, was den asiatischen Märkten hilft und was dann auch eine gewisse verstärkte Diversifikation und Robustheit in ein regional gesteuertes Aktienportfolio reinbringen kann, was aus europäischer Sicht entscheidend ist, glaube ich.
Geht ihr weiterhin davon aus, dass der Dollar eher abwerten wird?
Mittelfristig ja.
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 Warum?
Aus den genannten Gründen. Also zum einen mal, der war fundamental schon lange überbewertet. Mhm. Wenn man dann zusätzlich noch diese politische Unsicherheit hat und ich sage mal die langfristig fiskalische Tragfähigkeit vom US-Defizit in Frage gestellt wird, dann werden sich Investoren vermehrt einfach die Frage stellen, wenn ich in den USA investieren möchte, muss ich das unbedingt machen mit dem Dollarrisiko oder sichere ich das mehr ab? Und dann darf man auch nicht vergessen, dass einfach in den letzten Jahren oder Jahrzehnten Unsummen an Kapital in Dollar-Assets geflogen sind, also geflossen sind. Ja. Billionen zunächst in die Anleihenmärkte auf Suche nach höherer Rendite und dann in den letzten Jahren in die Aktienmärkte. Es braucht da keine komplette Umkehr dieser Kapitalströme. Es reicht schon, wenn da marginal das Vorzeichen sich ändert, dass man das auf den Währungsmärkten und beim Dollar spüren wird, ist meine Einschätzung. Und da braucht man noch gar nicht drüber reden, ob jetzt der Dollar Reservestatus als Währung beibehält oder nicht. Das schließe ich jetzt mal aus, dass das wirklich mittelfristig in Frage gestellt wird. Aber die Tendenz ist da weiterhin dann eher Richtung schwächerer Dollar. Und deswegen für uns auch US-Assets, ja, auf alle Fälle im Portfolio. Währungsrisiko, wahrscheinlich eher weniger.
Und ich hat man letztes Jahr auch schon viel natürlich darüber gesprochen, als diese Dollarabwertung anfing, mit quasi Donald Trump dann zurück im Weißen Haus. Übersehen auch viele Anleger hierzulande, wie der Dollar die Performance hochgezogen hat, die all die Jahre davor, und sich jetzt halt nicht mehr so positiv ausgewirkt hat, ja, für so ein klassisches Euro-Investment.
Ja, das war auf alle Fälle so. Also jetzt einfach, wo, sage ich mal, langsam die Ebbe einkehrt, sieht man, dass nicht mehr
genau, ja,
alles golden war und wer da eigentlich mitgeschwommen ist. Es ist immer schon so gewesen, dass Währung viel schwieriger ist, gerade für den Privatanleger zu greifen.
Ja.
Und dass diese Dollar-Euro-Geschichte einfach enorm lang ein massiver Rückenwind war,
ja,
der jetzt gedreht hat.
Ich glaube, es waren ja irgendwas 2-3 Prozentpunkte Performance oder so, ja, für so einen klassischen S&P 500 oder was.
Ja, und zwar
ETF.
Quasi haben damit ganz viele Anleger ein Asset oder ein Risiko ins Depot mit reingekriegt, das sie gar nicht bewusst
hatten.
Und das sich noch dadurch verstärkt hat, dass einfach, wenn ich mein Portfolio nicht umgeschichtet hat, der Anteil an US-Aktien sukzessive gewachsen ist.
Ja,
und damit auch das Risiko. Der Dollar. Ja. Und damit das Enttäuschungspotenzial dann jetzt letztes Jahr natürlich da war.
Ich meine, das auch das ähnliches Bild ist ja auch generell mit natürlich dieser ganzen Big Tech Rally. Du hast es vorhin gesagt, das Thema Rebalancing ist, glaube ich, für die meisten Privatanleger was keiner so richtig konsequent auf dem Schirm hat. Sondern man sagt halt, der Gaul reitet, also lass mal schön reiten.
Ja. Und das ist was wirklich, also im Endeffekt muss jeder Anleger für sich selber wissen, welche Risikotoleranz ich habe, was mein Anlagehorizont ist, wie viele Schwankungen halte ich aus. Und wenn ich das wirklich solide habe, dann muss ich schauen, dass ich halbwegs auf meinem Pfad bleibe. Mhm. Und bei vielen ist es in den letzten Jahren aber so gewesen, weil es so gut läuft, dass das Risiko im Portfolio stetig zugenommen hat. Also wenn ich vor 10 Jahren mit einem ausgewogenen, ja, klassischen 60-40, jetzt mal amerikanisch, Aktien-Anleihen-Portfolio gestartet bin, dann bin ich heute bei 80-20, also einer ganz anderen Risikokategorie. Wenn da Rückschläge kommen, entspricht das vielleicht nicht mehr meiner Risikotragfähigkeit. Und ich wäre damals mit 30% US-Aktien gestartet und bin jetzt bei 50.
Ja.
Ja, und ich glaube, das ist was, wo einfach Disziplin, Regelmäßigkeit, Rebalancing wichtig ist, damit das Portfolio Bestand hat, was das Risikoprofil angeht. Das geht in schlechten wie in guten Zeiten. Es geht genauso mal Gewinne mitzunehmen, wie es auch heißt, in Krisenphasen mal nachzukaufen.
Ja. Naja, genau. Es ist ja eigentlich das richtige Antizyklische, ist in der Rallye irgendwann mal ein bisschen was abgeben, verkaufen, um dann eben wieder nachkaufen zu können, antizyklisch, wenn es scheppert. Ne? Und wir haben vorher natürlich beim Käffchen auch so drüber unterhalten. Es sagt sich natürlich immer leicht, ja, wieso passt doch auch für mich gerade mein Risiko? Du hast es selber auch gesagt, vorher im Vorgespräch, bei den meisten passt es offensichtlich nicht, dann in dem Moment, wo wir jetzt im Frühjahr es mal so eine kurze Korrektur gibt, jetzt geopolitischer Natur wie im März, dann siehst du quasi wochenlang massive Mittelabflüsse aus den klassischen großen ETFs und Märkten raus, was ja ein sicheres Zeichen dafür ist, dass man offensichtlich das Risiko nicht tragen kann in Wahrheit.
Ja, und ich glaube, das spricht auch dafür, dass es natürlich eine gewisse Generation an Anlegern gibt, die kennt Krisen, aber die kennt sehr kurzlebige Krisen. Also ist tatsächlich so, nach der Finanzkrise, dass Erholungen am Aktienmarkt inzwischen ein Drittel kürzer dauern.
Ja.
Das heißt, dieses Beide-Tipp grundsätzlich eigentlich schon da ist, aber jetzt hat die Frequenz nochmal zugenommen.
Ja.
Und einfach, was ja sehr positiv ist, sagen wir, mit stetiger, wachsender Aktien-ETF-Kultur, steigen aber auch die Depotwerte und dann werden die Rückschläge schmerzhafter. Ja. Und wenn gleichzeitig dann noch Inflation oder Inflationsängste da sind, glaube ich, dann hat man eine Mixtur, wo manche vielleicht das Risiko oder ihre Risikotoleranz überschätzt haben. Mhm. Und das darf eben nicht passieren für den langfristigen Vermögensaufbau.
Deswegen, wie oft im Jahr Rebalancing?
Ich würde sagen 4-mal, wenn man es banal machen will. Ansonsten teilweise auch situativ. Wenn man zu stark abweicht von seiner Zielallokation, das einfach machen oder voreinstellen oder jemanden machen lassen oder einfach was Einfaches kauft, was selber rebalanced.
Was selber rebalanced, ja. Kann man sich am besten quasi selber austricksen in dem Moment. Gibt es so einen Markt fürs zweite Halbjahr, der super spannend ist auf der Aktienseite?
Es führt kein Weg an den USA vorbei. Der
ist vorbei.
Ja, der wird spannend bleiben. Ob im positiven oder negativen Sinn, wird sich dann zeigen.
Ja, wir alle können nicht in die Zukunft schauen. So ist es. Was ist mit Japan? Finde ich eine total spannende Entwicklung die letzten paar Monate. Natürlich, weil so fiskalpolitisch irgendwie nochmal alle Schleusen aufgehen. Aktienmarkt an sich sagt, yes, super geil. Bis er irgendwann feststellt, vielleicht doch nicht mehr so geil. Das ist so eine Wundertüte, finde ich, so ein bisschen.
Ich meine, grundsätzlich diese ganze Thematik auch der Strukturreformen in Japan, sind wir der Meinung, hat durchaus Bestand.
Ja.
Ist jetzt ein bisschen aus dem Fokus wieder raus, aber ist ein Thema, das jetzt nicht von heute auf morgen wieder weggeht und durchaus ja auch von anderen asiatischen Märkten versucht wird zu kopieren. Also auch die Koreaner und andere haben das Thema aktionärsfreundliche Geschäftspolitiken etc. stärker ins Auge gefasst. Das heißt, ich glaube, da ist durchaus weiterhin noch Potenzial da, aber aus, ja, ich sag mal, aus diesen gerade genannten Gründen bleibt es erstmal unsicher und ich glaube, die Euphorie ist ein bisschen abgeebbt, so was kurzfristig die japanischen Titel angeht. Aber auch in Japan übrigens gibt es ein paar von diesen Unternehmen, dieser ganzen KI-Wertschöpfungskette, die enorm gut positioniert sind. Also auch da, glaube ich, geht's.
Und der klassischen Exportwirtschaft hilft natürlich die Yen-Situation.
Ja.
Für die Notenbank ist nicht so ideal, aber für die Exportunternehmen sagen eher nimmer.
Ja, und den ganzen Leuten, die weiterhin alle nach Japan auf Urlaub fahren.
Und das, genau. Ich habe jetzt die Tage gelesen, dass das Einmalvisa ist jetzt zum ersten Mal seit, glaube ich, 1978, lasst mich lügen, irgendwas in den 70er Jahren angehoben worden.
Ja.
Aber jetzt gleich versechsfacht. Oder so. Ja. So, weil es eigentlich jetzt zu viel Tourismus ist im Land. Da war übrigens, by the way, ein quasi früh an diesem Japan-Urlaub-Boom, bedingt durch Yen, war dein Kollege und unser regelmäßiger Gast Tillmann, war da Early Mover.
Ja.
Dieser Bewegung, der gesagt hat, wir gehen jetzt mal nach Japan in Urlaub mit der Family, weil jetzt wird der Yen interessant.
Tillmann ist ein Early Mover und Tillmann hat einen guten Riecher für die Märkte.
So ist es. Abseits dessen, wie bewertet ihr China? Auch immer so ein bisschen eine schwierige Geschichte. Passiert wahnsinnig viel im Tech-Sektor, wahnsinnig viele spannende Geschichten.
Ja.
Abseits der üblichen Problemchen, oder nicht Problemchen, sondern Probleme, die das Land so hat.
Aber China, also was bei China, glaube ich, interessant ist, ist einfach, und da hat Europa leider Gottes zu spät drauf reagiert. Die haben einfach frühzeitig diese ganze KI-Thematik erkannt und über Industriepolitik zentral gesteuert gefördert. Und das hat sie in eine unglaublich starke Situation gebracht momentan. Nicht alle von diesen Investments sind für uns als Ausländer zugänglich, aber zeigt grundsätzlich mal, da ist ein Fokus auf das Thema da. Die werden das enorm aggressiv angehen. Und da muss man weiterhin auch schauen, was das für Auswirkungen hat für den gesamten Markt global. Also von der Schiene her, glaube ich, auf alle Fälle China im Fokus halten. Ansonsten, wie du sagst, die Strukturprobleme sind noch nicht überwunden.
Ja.
Die bleiben weiterhin da. Und was jetzt ganz taktisch natürlich ein Thema ist, ist die ganze Energieabhängigkeit. Ist in Asien noch stärker ausgeprägt, was Nahen Osten angeht, als Europa.
Ja.
Die haben da Wege gefunden, werden auch weiterhin Wege finden. Aber ist noch nicht jetzt so ganz unser, sag ich mal, Top-Pick für deinen Anlagehorizont nächstes halbes Jahr.
Wir haben schon Europa gerade schon ein bisschen angedeutet, gerade mehr Asien als Europa. Europa war ja natürlich schon auch so ein Markt, ich weiß noch, vorletztes Jahr oder letztes Jahr eigentlich so, hey, jetzt bedingt durch die üblichen Bewertungsthemen. Ja, hier ist quasi Potenzialwachstum ist deutlich geringer als in den USA, weil natürlich Big Tech, KI nicht so ein ganz großes Thema ist, nur vereinzelt. Hat eine Zeit lang auch hier wahnsinnig gut getragen letztes Jahr. Jetzt das erste Halbjahr, wenn man mal Deutschland weglässt, den DAX quasi, hat es ja eigentlich auch ganz passabel funktioniert. Stoxx 600 eigentlich sich ziemlich gut geschlagen. Ist das taktisch was zum Spielen für die Diversifikation oder seid ihr eher Asien?
Also das Interessante ist ja, dass das große Argument für die internationalen Investoren nach Europa wieder zu schauen war, oh, schau her, jetzt gibt sogar Deutschland Geld aus.
Ja, genau.
Und das ist jetzt wirklich der Paradigmenwechsel und das wird für die Konjunktur sich positiv auswirken etc. Diese ganzen Pakete, die hier geschnürt worden sind, die sind dann weiterhin da, dass die nicht unmittelbar so schnell ausgegeben werden und vielleicht anschieben, wie man das zuerst geglaubt hat, war vielen wahrscheinlich in Europa klar.
Ja.
Aber grundsätzlich hat sich an der strukturellen Ausgangslage nichts verschlechtert. Ja? Da ist Europa nicht besser und nicht schlechter geworden, aber der Enthusiasmus ist etwas abgeebbt. Und dann ist wieder eben, wenn man sich die Marktindizes anschaut, natürlich das Finanztitelthema und die bei anderen Unternehmen. Aber es gibt da durchaus Möglichkeiten und Gründe, warum auch Europa als Diversifikator mit dem Portfolio drinnen sein sollte. Und nicht so, dass das jetzt so dramatisch schlecht gelaufen ist. Es ist halt nur nicht mehr ganz dieser internationale Topic für viele, die erstmal aus USA reallokiert haben. Also das scheint jetzt mehr Asien weiter der Fokus zu bleiben.
Ja, weil man halt doch irgendwie bei dem ganzen KI-Thema natürlich auch dabei bleiben möchte, weil jeder weiß, so ganz ohne ist die Performance dann wahrscheinlich auch nicht so gut.
Ja.
Ehrlicherweise am Ende des Tages.
Ja.
Ne? So, zu deinem Steckenpferd, Anleihen. Hat jetzt, ich sage mal, das klassische, wir haben letztes Jahr unsere Handhaben, oder glaube ich, oder vorletztes Jahr, 60-40, das große Comeback. Ja, es ist nicht ganz so gut gelaufen, die Idee.
Oder? Es ist nicht verheerend gelaufen, aber ich habe auch immer gesagt, also was die Anleihen liefern sollen, haben sie eigentlich geliefert.
Ja. Ja,
nämlich ein bisschen laufenden Ertrag und Diversifikation.
Ja.
Diversifikation wird immer schwierig bleiben für Kernanleihen, wenn Inflation das Problemthema ist.
Ja.
Und das war's jetzt wieder. Das wird sich auch beim nächsten Mal nicht ändern. Da brauche ich reale Vermögenswerte, da brauche ich andere Assetklassen im Portfolio, die mich stabilisieren. Aber ich bleibe dabei. Das Gute an den gestiegenen Renditen sind die gestiegenen Renditen. Das ist einfach Fixed-Income-Arithmetik. Das ist der beste Indikator für das, was ich mit den Rentenpapieren verdienen werde, ist erstmal das, was an Rendite draufsteht.
Ja.
Wenn die höher ist, habe ich mehr Laufenertrag und auch mehr Potenzial zu diversifizieren. Und das gilt auch für die langweiligen Bundesanleihen oder Treasuries. Wenn ich da bei 3% oder über 4% bin, es war in der Vergangenheit in einer Rezession, wenn es jetzt keine inflationsinduzierte Rezession ist oder Stagflation, eigentlich immer recht verlässlich so, dass da die Renditen um 1,5 bei tieferen Einschnitten 2% runtergehen. Und das heißt dann im Umkehrschluss 10, 15, je nachdem, wie viel Duration ich im Portfolio habe, 20% Kursgewinn. Ich glaube, das ist was, was jeder gerne mitnehmen würde, wenn es mal bei den Aktien nicht so steil nach oben geht.
Ja.
Nochmal, Anleihen, nominale Anleihen werden kein toller Hedge sein gegen Inflationsrisiken. Gegenüber Wachstumsrisiken bin ich davon überzeugt. Und solange dafür jetzt nicht Nullzins draufsteht und ich quasi totes Kapital im Portfolio habe, bin ich damit immer noch, denke ich, gut bedient, das zumindest beizumischen.
Also gehört das ins Depot jetzt?
Gehört
im Moment haben wir immer noch ein bisschen das Inflations- und potenziell steigende Zinsen ist jetzt, sagen wir mal, das Szenario ist ja nicht vom Tisch.
Wobei ich persönlich überrascht bin, wie die Europäische Zentralbank glaubt, dass sie einen externen Inflationsschock, der über Energiepreise kommt, mit steigenden Zinsen abfangen kann.
Endlich sagt das mal jemand.
Also in meinen VWL-Kursen damals war es noch irgendwie, war das noch anders. Aber deswegen glaube ich auch, dass die Zinsen nicht zu dramatisch steigen werden. Kann durchaus sein, dass es steilere Zinskurve gibt etc. Aber wenn wir es uns langfristig großen anschauen, viele der Kernanleihenmärkte sind vom Renditeniveau ungefähr dort, wo wir langfristig sagen werden, dass sie sind oder vielleicht sogar leicht drüber. Und das ist erstmal kein schlechter Ausgangspunkt. Mhm. Das war viele Jahre anders. Und deswegen, wenn ich jetzt in meinem Rentenportfolio natürlich auch Credit mit rein, das ist eine gewisse Aktienzyklik, aber wenn ich da 4-5% damit verdiene, ich habe das auch 5 Jahre, das sind ja 20% mal Performance, die ich habe. Da muss woanders schon ordentlich reinregnen. Und habe ich einen gewissen, sage ich mal, Stabilitätsanker drinnen. Deswegen, auch wenn sie nicht besonders populär sind und gerade wenn die Aktienmärkte natürlich so raufgehen, wer will da was über 3-4% hören?
Ja, niemand.
Aber die Korrelation, wenn es nicht um Inflation geht, bin ich der Meinung, ist niedrig genug, dass man diversifizieren kann. Bei Inflation muss man andere Sachen mit rein, haben wir auch schon besprochen.
Ja, aber ist das, sind wir jetzt schon so an so einem Punkt, wo wir quasi mit einem okayen, hohen Wahrscheinlichkeit über das Inflationsthema hinwegschauen können? Vom Szenario?
Nein. Aber wir haben das schon in dem Ausblick letztes Jahr gesagt. Ich glaube, man muss sich, und das geht nicht dafür, Rest 26, 27, einfach damit anfreunden, dass die Inflation ein stetigerer Begleiter sein wird und dass sie viel volatiler bleibt. Also wir müssen davon ausgehen, dass es immer wieder Episoden von steigender Volatilität oder steigender Inflation gibt, dass die wiederkehrender sind. Das macht die Anleihen grundsätzlich volatiler, aber macht sie nicht komplett nutzlos als Diversifikator.
Mhm.
Aber solange diese ganze Energie- und geopolitische Thematik weiter köchelt, kann es natürlich auch immer wieder mal überkochen und diese Inflationssorgen prominenter werden. Ja.
Also ist das dann, wird das dann eher vom strategischen zum taktischen Mittel?
Oder man setzt halt strategisch so ein, mit dem Wissen, dass ich stärkere Volatilität auch bei dem habe. Ja. Aber grundsätzlich, ich verdiene ja auch was dran. Es ist nicht mehr so, dass ich da überhaupt keinen Zins oder Coupon draufstehen habe.
Ja. Es sei denn, wir haben eine höhere Inflation.
Dann ist nachhaltig, genau. Ja.
Weil als Privatanleger ist mir das Nominale ja nicht ganz so wichtig wie das Reale.
Ja, nur das Problem ist, das ist so schwer greifbar für den Privatanleger. Wenn das greifbar wäre, dann wären die Guthaben und Sparguthaben nicht so hoch. Aber es ist ein bisschen so, glaube ich, das psychologische Problem, dass der Kaufkraftverlust, der kommt ganz langsam und schleichend. Die Volatilität im Portfolio sehe ich jeden Tag.
Ja.
Das heißt, ich muss irgendwo in der Mitte die Balance finden, die der Stress so weit reduziert von den Portfolioschwankungen, dass ich genug am Kapitalmarkt dabei bin, dass ich einen realen Kapitalerhalt habe. Und da sind durchaus auch Anleihen zu einem gewissen Grad plausibel.
Für den, sagen wir mal so, klassisches Privatdepot, wie viel Prozent Anleihen würdest du sagen, machen Sinn? Ist das klassische 60-40 oder eher ein bisschen weniger?
Es kommt immer auf den Anlagehorizont drauf an. Im Endeffekt ist das Entscheidende.
Ja.
Und auf die Risikotoleranz. Also je längerer Anlagehorizont, desto mehr Produktivkapital, Aktien und ähnliche Dinge kann ich mir leisten. Wenn ich über Altersvorsorge oder langfristigen Vermögensaufbau nachdenke, dann ist in der Regel so, dass bei den meisten Anlegern, die am Kapitalmarkt dabei waren, der Depot-Höchststand irgendwo 10 bis 5 Jahre vor Renteneintritt stattfindet.
Mhm.
Da ist natürlich eine ganz andere dann Aktienquote angemessen, als wenn ich noch 40 Jahre Anlagehorizont habe.
Das stimmt, ja. Aber jetzt mal aus strategischen Überlegungen im Sinne von quasi negativer Korrelation, so die denn passiert, wenn nicht Inflationsszenario wie 2020 passiert, wo dann alles miteinander in die Grütze geht, 2022, Entschuldigung.
Ja.
Was macht dann quasi so ein bisschen Sinn, also für ein längerfristiges Depot?
Also wenn ich jetzt mal so das ganze Spektrum anschaue, unsere langfristigen Kapitalmarktprognosen, selbst ein konservatives Portfolio, das zu 80% aus globalen Anleihen besteht, ja, inklusive Creditmärkten auf Schwellenländermärkten, nur 20% Aktien, hat ungefähr real betrachtet die 6-fache Ertragserwartung, wie nur ein Euro Cash zu sitzen.
Ja.
Also allein das schon mal ist ein Anfang und je weiter ich rausgehe, desto stärker natürlich ist das Renditepotenzial. Ich glaube, wichtig ist, dass man es so dosiert, dass man dabei bleiben kann. Mhm. Ja, und deswegen auch wieder Stichpunkt Rebalancing und gewisse Disziplin, weil im Verlauf von einem Marktzyklus kann auch mein Depot auf dem Risikospektrum weiter rauswandern. Und dann
was gehört alles in so ein Bond, Anleihenstrauß quasi rein?
Also gar nicht jetzt mal primär die Staatsanleihen, die ich vorher beispielhaft genannt habe. Die Duration, die kann ich mir auch über Investment-Grade Corporates reinholen. Ja. Aber sonst wirklich das gesamte Spektrum. Also da gehören natürlich auch in gewisser Dosis die Hochzinsanleihen rein. Da gehören auf alle Fälle die Schwellenländer mit rein. Da gehören auch teilweise, sage ich mal, weniger direkt zugängliche Segmente wie Hybridanleihen, AT1s mit rein, durchaus auch Verbriefungen und Asset-Backed-Strukturen, wo ja ein Vermögenswert dahinter steht, also möglichst breit auch. Und geht nicht nur um die Zinssensitivität alleine, sondern auch, was für einen grundlegenden Cashflow kriege ich da als Gläubiger. Weil im Endeffekt geht es ja darum, ich borge jemandem mein Geld und ich möchte es möglichst mit Zins wieder zurückkriegen.
Ja, idealerweise. Und dein Kollege Scholl Papp, mit dem wir ja auch in London gesprochen haben und auch letztes Jahr gesprochen hat, der stellt da sowieso die These auf, quasi in den Emerging Markets sind Bonds tatsächlich attraktiver als Aktien. Ist seine Kernthese.
Okay.
Habe ich euch erwischt mit unterschiedlichen Meinungen.
Also was ja interessant, ich meine grundsätzlich jetzt, wie ich das anschaue als Multi-Asset-Investor, ist ja schon auch unsere Emerging Markets Anleihen-Investoren haben natürlich von ihrem Universum her immer viel mehr Emittenten Richtung Lateinamerika, Europa etc. Die Aktieninvestoren haben immer mehr Unternehmen in Asien. Das heißt, da ist schon ein struktureller Unterschied. Man kann Schwellenländer bei Aktien und Anleihen nicht ganz über einen Kamm scheren. Es sind ja durchaus viele auch von den Aktienmärkten da drüben, wo große Staatsanleihenemittenten und Corporates auf der EM-Seite sind, gut gelaufen, weil sie die Rohstoffe liefern für den KI-Boom.
Ja.
Aber ich glaube, worauf er hinaus will, ist, dass bei vielen die Fiskalsituation eigentlich ganz gut ist, dass die dort ihren Haushalt im Griff haben, dass die Währungen interessant ausschauen und dass manche Märkte wie Brasilien hohe Realrenditen abwerfen, also selbst nach Abzug von Inflation, nicht aktienähnlicher, aber wenn man sich die Bewertungen von manchen Märkten anschaut, vielleicht sogar aktienähnlicher Renditen abwirft.
Also. Und vermutlich auch gar nicht mal so extrem hohe Volatilität im Moment, zumindest mal die letzten paar Jahre.
Ja, wobei ich da fairerweise auch immer sage, das sind gewisse Märkte, die sind immer entweder all bid oder all ask, da gibt es wenig dazwischen.
Das stimmt natürlich, ja. Es bleibt halt doch eine Nischenmarkt oder Asset-Class.
Genau. Zyklische Asset-Klassen. Also braucht ihr nicht da nicht immer was vormachen, wenngleich manche von diesen Bonds natürlich auch in Dollar emittiert sind und viel Duration haben, deshalb können sie auch manchmal mehr wie die Staatsanleihen falten, aber grundsätzlich der gesamte Komplex der Schwellenländer heißt Schwellenländer, weil Schwellenländer sind.
So ist es, genau. Es ist halt eine quasi das Zubrot, das Zuckerl obendrauf und nicht quasi die Basis sozusagen, das Fundament des Ganzen.
Es ist ungefähr so wahrscheinlich, wenn Österreich mal ins Achtelfinale kommt und der Rest ist quasi
Haken dran. Ja. Ja, über das Achtelfinale reden wir dann morgen. Ja. Wobei wir haben es vorhin schon besprochen, natürlich auf niemanden mit dem Finger zeigen können als Deutsche, weil wir schon kalendarisch betrachtet vor euch nach Hause gefahren sind. Wir
von
sind schon wieder zu Hause.
Emittenten aus dem Turnier entfernt wurde.
So, genau, so ist es. Dollar-Hedging, weil wir schon drüber gesprochen haben, macht es Sinn für so einen klassischen Euro-ETF-Anleger? Und wenn ja, wie? Wäre jetzt noch die Frage 2 dazu.
Die kurze Antwort wäre ja, aber fairerweise eine bisschen differenzierte Antwort ist, dass es durchaus pfadabhängig ist.
Ja.
Ja, weil es ja nicht so, dass Hedging ganz und sonst ist. Das ist jetzt nicht die Transaktionskosten, sondern das Zinsdifferenzial.
Ja.
Und solange die Zinsen in den USA höher sind als in Europa, zahle ich quasi die Differenz fürs Hedging.
Ja.
Das heißt, die Frage ist, relativ zu dem, was ich über meinen Anlagehorizont als Abwertung erwarte, wie hoch sind diese Kosten? Und wenn ich davon ausgehe, dass der Dollar abwertet, ist das eher was Stetiges oder was ungeordnet passiert? Also das wären so die Komponenten. Aber ich glaube, die vereinfachtere Antwort ist, viele von den interessantesten Investments heute bietet immer noch der amerikanische Kapitalmarkt, sowohl auf der Aktien- als auch auf der Anleihenseite. Mhm. Ohne dem ist ein breit aufgestelltes Depot
nicht
kein
so
breit aufgestelltes Depot, da bringt nicht so viel. Ich glaube, viele wollen auch weiter dort investieren, haben jetzt realisiert, dass inzwischen eigentlich so, dass früher war immer viel, dass das Ventil für Unsicherheiten eher der Aktienmarkt und jetzt ist es vermehrt die Währung selber. Und wenn ich das Risiko einfach aus dem Portfolio rausnehmen kann, dann ist das durchaus auch überlegenswert zu machen und die Währung einfach abzusichern. Ich glaube, so hoch ist das Zinsdifferenzial auch nicht, dass das gar keinen Sinn macht.
Würdest du davon ausgehen, dass die jetzt Zinssteigerungsfantasie in den USA auch eher so eine tendenzielle Übertreibung nach oben ist? Oder geht ihr schon davon aus, dass die für tatsächlich die Zinsen 1-2?
Ich glaube, dass nicht so viel kommen wird, ehrlich gesagt.
Ja.
Die Situation ist einfach zu verfahren, zu unsicher geopolitisch. Muss auch schauen, wie die Midterms in den USA sich da auswirken. Aber ich und wir im Team gehen da nicht von einer, sag ich mal, sehr, sehr merklichen Straffung aus. Mhm.
Wie sehr muss man natürlich auch die von des neuen Fed-Präsidenten Kevin Warsh, hat sich ja so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, dass er die Bilanzsummen abbauen will. Das ist ihm ja ein Dorn im Auge von der monetären Idee. Das ist ja im Prinzip auch eine relativ massive Restriktion, wenn sie denn wie auch immer kommt.
Ja, aber auch trotzdem immer noch netto und in Summe mit der Fiskalsituation zu sehen und mit den Kapitalströmen weltweit. Ja. Die Fed hat schon seit einiger Zeit ihre Bilanz verkürzt.
Ja.
Und trotz allen Unkenrufen hat es uns nicht aus der Kurve geschmissen.
Ja.
Ja, also es ist einfach insgesamt noch so viel Liquidität im Markt, immer noch so viel auch Impuls von staatlicher Seite da, dass das weniger dramatisch sich ausgewirkt hat, als manche vorher prognostiziert haben.
Ich glaube ja, dass sie die Idee, weniger transparent in der Kommunikation zu sein, deutlich mehr anrichten können als die Entscheidungen an sich.
Ja.
Wenn ein Überraschungspotenzial reinkommt.
Ja, und das Überraschungspotenzial ist ohnehin schon gegeben durch die Politik dort. Also das könnte sich dann, wenn das wieder eher zurück zu alten Mustern à la Greenspan.
Genau.
Soweit wahrscheinlich wird es nicht sein, aber sich entwickelt, dann könnte sich die Unsicherheit da potenzieren. Das wäre wahrscheinlich noch problematisch.
Habe schon den jungen Kollegen bei uns im Team erzählt, wie das bei Greenspan war mit dem Aktentaschenindex, Indikator. Da haben sie aber lustig geguckt,
ja.
Dass das tatsächlich damals noch ein großes Thema war.
Es war nichts unversucht, um da irgendwas zwischen den Zeilen zu lesen.
Zwischen den Zeilen irgendwas zu finden, in welche Richtung es gehen könnte, das stimmt. Ja. Und das war ja nun die letzten Jahre nur sehr selten gegeben.
Ja.
Aus auch guten Gründen. Dadurch hat man einfach auch natürlich auch Ruhe in den Märkten. Ein Thema ist natürlich noch bei dem ganzen Inflationsschutzthema, du hast auch gesagt, Sachanlagen, ist natürlich das wunderbare, in diesem Jahr nicht ganz so wunderbare, Gold.
Mhm.
Hat als Inflationsschutz in Anführungszeichen ganz klassisch nicht funktioniert, weil man eben erstmal das steigende Inflation plus potenziell steigende Zinsen-Szenario gespielt hat, was den Goldpreis, klar gab es natürlich auch im Januar diese brutale Rallye, aber ganz schön gebeutelt hat und als sicherer Hafen erstmal ausgeschieden ist.
Ja, und jetzt ganz kurz für sich auch nochmal eben die Dollarentwicklung. Ich glaube, strukturell bleibt der Case für eine gewisse Goldallokation intakt. Zumindest wenn es darum geht, dass einfach gewisse systemische Risiken vermehrt eingepreist werden. Und mit der zumindest die Frequenz von solchen Events nimmt zu.
Mhm.
Und ich glaube, da bleibt Gold ein Bestandteil im Portfolio, der Sinn machen kann. Grundsätzlich ist ja oft so die Idee, Gold, sicherer Hafen und Stabilitätsanker, schön und gut. Aber die Volatilität von Gold auch langfristig ist eher aktienähnlich.
Ja.
Von dem her geht es immer um die Korrelation.
Ja.
Und es ist eigentlich eher ein effektiverer Hedge gegenüber einem Vertrauensverlust in die Geldpolitik und das Instrumentarium, das die Notenbanken haben, solche inflationären Probleme wieder einzufangen, als die Inflation selber.
Ja.
Gold hat übrigens gar keinen so tollen Track Record, wenn es darum geht, Inflation selber als Episode zu hedgen.
Mit Ausnahme der 70er, gell?
Ja.
Ansonsten war es keine negative Korrelation.
Nein.
Es ist ein Irrglaube irgendwie, der sich aber über Jahrzehnte so eingebürgert hat.
Ja, ist so. Aber kann man ganz eindeutig und transparent nachweisen.
Ja.
Es ist natürlich eine geringere Korrelation und funktioniert immer noch im Schnitt besser, sage ich mal, zum Beispiel nominale Anleihen.
Ja.
Aber es ist eher, es ist eher die Inflationserwartung und das Vertrauen in die Geldpolitik, die Probleme wieder in den Griff zu kriegen, die da.
Aber dann ist ja Gold quasi fast eher ein taktisches Mittel als ein strategisches.
Ja, oder man sagt einfach, man hat das so als sage ich mal, zusätzlichen Hedge, weil das Problem ist gerade an diesen.
Und dann ist ja ein Glaubensasset. Also fühle ich mich damit halt dann wohl.
Also grundsätzlich ist es ja ein, sage ich mal, Asset, das keinen Cashflow abwirft, den ich abzinsen kann und einen fairen Wert hat, sondern es ist wie schöne Autos oder Waren, was auch immer jemand gerne hat, was man dafür bezahlt kriegt. Das ist es wert. Natürlich gibt es da stärkere Verknüpfungen zu Währungen etc. Aber ich glaube, man kann bei diesen geopolitischen Risiken und bei diesen auch Vertrauenskrisen zwei Sachen relativ verlässlich sagen. Nämlich, sie treten ziemlich unvorhersehbar ein.
Ja.
Und in der Regel auch ist die Halbwertszeit, zumindest in einem langen Kontext betrachtet, meistens überschaubar.
Mhm.
Ja, und aus dem Grund ist es auch schwierig, Gold ganz taktisch einzusetzen, sondern eher eine vielleicht strategische Entscheidung zu sagen, habe ich das als so einen Restrisiko-Hedge in einem gewissen Ausmaß drin? Ich kann natürlich dann ein bisschen steuern in der Allokation. Oder nutze ich da andere Sachwerte? Wenn es wirklich darum geht, Inflation zu hedgen, dann fahre ich deutlich besser mit Infrastrukturinvestments, mit anderen Sach- und Vermögenswerten, die tatsächlich auch ein Cashflow produzieren, der oftmals inflationsindexiert oder basiert
ja,
ist.
Ja. Am Ende des Tages kommen wir dann doch wieder einfach zu Aktien zurück. Oder von mir aus noch
Immobilieninvestment
oder Infrastruktur.
Ja.
Mhm. Ist Gold aber dann auch so ein Mittel, was man, ich sag mal, in der Steuerung, auch wenn man jetzt mal nur dieses Jahr nimmt oder das, sagen wir mal, die letzten 12 Monate, dann hat man mal die Rallye nach oben noch, wo man auch so ein bisschen antizyklisch arbeiten soll, kann, muss, darf.
Unabhängig. Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Thema, was strategische Vermögensaufteilung angeht. Also ist ja nichts Neues. 80-90% von dem, was letztendlich rauskommt, wird von der strategischen Vermögensaufteilung abhängen.
Ja.
Und wenn ich die halbwegs diszipliniert umsetze, dann heißt das für alle Assetklassen ein Stück weit rebalancen.
Mhm. So, das heißt also, Gold wird natürlich jetzt schon langsam wieder interessant.
Ja.
Zum wieder quasi
vielleicht. Für den strategischen langfristigen Investor, der unterinvestiert ist und der an diese These, die wir gerade da oder ich skizziert habe, grundsätzlich glaubt oder an das als einen Baustein im Portfolio haben möchte. Mehr so also aus rein taktischen Gründen. Da glaube ich eher, bleibt es erstmal, ja. Schwieriger, da ist der Glanzmittel weg.
Wie sieht's bei euch mit den ganzen anderen größeren Rohstoffen aus und Industriemetallen? Ist das ein taktisches Mittel der Wahl im Moment?
War auch ja da teilweise Korrelation hoch und hat sich jetzt auch verändert. Ehrlich gesagt weniger. Also Gold kann ich mir noch anfreunden, sehe ich auch den strukturellen Case, hat ein Standing im Markt. Dann, wie gesagt, lieber institutionelle Sachwerte, Anlageklassen wie Infrastruktur, wie einzelne Segmente im Immobilienmarkt. Grundsätzlich Private Assets werden mir da mehr helfen, als zu kleinteilig in Rohstoffmärkte reinzugehen, ist meine Meinung.
So, abschließende Frage. Was wird die spannendste Assetklasse des zweiten Halbjahres? Abseits jetzt den S&P 500.
Gute Frage. Spannend im Sinne von momentan nicht am Radar und durchaus erwägenswert, würde ich zu Europa zurückkommen.
Mhm, interessant. Tatsächlich. Hat wieder viel Spaß gemacht, Jakob. Vielen Dank.
Danke ebenso.
Freunde, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie ihr so aufgestellt seid. Natürlich immer das Spannende, das Thema Bonds. Ich weiß, es kann sich immer nicht so jeder, du kannst schon, du kennst das auch aus dem täglichen Geschäft. Ja, das wollen wir selbstverständlich hoffen. Wie ihr mit dem Thema Bonds unterwegs seid, würde mich tatsächlich interessieren. Ansonsten wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.